Und hier in der Sendung, in der Gegensprechanlage, nehmen Sie die andere Telefonnummer, die 444 09436. Und Sie sprechen mit Erika Lorenz-Löblein und Dr. Wilhelm Schlötterer über Macht und Missbrauch in Bayern, von Strauß bis Seehofer. Sie hatten, Herr Schlötterer, selber auch Gerichtsverfahren. Also Sie wurden mehrfach ja nicht befördert zuerst mal, aber Sie hatten auch Petitionen eingegeben und Sie hatten Ihre eigenen Erfahrungen mit der Justiz. Wo fangen wir da am besten an?
Ja, wir können direkt mit den Petitionen anfangen. Nun steht ja jedem Bürger das Grundrecht zu, an das Parlament, an den Landtag allzumal eine Eingabe zu richten. Er ist durch die Verfassung geschützt vor Sanktionen, aber das ist blanke Theorie, wie ich selber erfahren musste und aber auch bei anderen gesehen habe. Natürlich, in der Regel haben die Bürger, die sich an den Landtag wenden, nichts zu befürchten, aber in meinem Fall war natürlich ein politisches Interesse der Mehrheitspartei und der dahinterstehenden Regierung gegeben und da galt dieses Grundrecht nichts. Und zwar sowohl hinsichtlich der Sanktionen, die man dann anschließend gegen mich ergriff, aber auch hinsichtlich der Sache selbst. Das Anliegen wurde abgeschmettert, wurde, soweit es überhaupt untersucht wurde, verdreht und als unberechtigt hingestellt. Also das ist hier natürlich verbesserungsbedürftig, wenn man... Man müsste mal eine Institution schaffen, einen Ombudsmann, der sich in einem solchen Fall einschaltet und die Belastung vom Petenten nimmt, insbesondere dann, wenn es sich um einen Beamten handelt, der nun sehr abhängig ist, in ein Dienstverhältnis eingebunden ist. Wenn ich jetzt die Verfahren nehme, ja, von Waldenfels, der damalige Finanzminister, hat gegen mich hinter meinem Rücken, ich wusste davon gar nichts, einen Strafantrag gestellt wegen angeblicher Verletzung des Steuergeheimnisses im Fall Beckenbauer. Dieses Verfahren ist von der Staatsanwaltschaft sachgerecht behandelt worden. Schon nach 6 Wochen war eine Einstellungsverfügung abgefasst worden. Aber dennoch wurde von oben her die endgültige Einstellung aufgehalten. Das Finanzministerium, also von Waldenfels und auch der Generalstaatsanwalt, anscheinend haben sich bemüht, die Staatsanwaltschaft zu einer Anklage oder zu einem Strafbefehl zu veranlassen. Das Ganze hat sich über ein Dreivierteljahr hingezogen. Wie gesagt, ich hatte davon keine Ahnung, habe dann aber später per Zufall erfahren. Das Ganze ging dann in den Landtag. Es gab eine große, aufgeregte Diskussion. Aber man sieht halt, dass die Dinge im Geheimen anders laufen, als sie nach außen dargestellt werden. Mhm. Aber ich habe auch andere Erfahrungen gemacht mit der Justiz. Es gibt bei der Staatsanwaltschaft halt solche und solche. Man darf die Staatsanwälte nicht über einen Kamm scheren. Ich habe eben aber auch den Fall erlebt, dass man mir ein Strafverfahren angehängt hat, einen Strafbefehl erlassen wollte. Den hat dann die zuständige Amtsrichterin nicht unterschrieben, sie hat sich geweigert. Es ging um Lothar Müller und eine angebliche üble Nachrede meinerseits. Schließlich nahm also Müller den Strafantrag zurück, nachdem er dort bei der Staatsanwaltschaft ein Jahr lang gelegen hatte, ohne unterschrieben zu werden. Und ich könnte jetzt noch weitere Fälle hinzufügen. Aber ich belasse es mal dabei.
Ja, die Sie ja alle ausführlich in Ihrem Buch beschreiben, im Heine Verlag für 9,99 zu haben. In dem Fall mache ich mal ganz bewusst und breit Werbung. Macht und Missbrauch, Dr. Wilhelm Schlötterer, für 9,99 zu haben, mit wahnsinnig vielen Fällen. Das ist eigentlich, also in meinem Gefühl ist es so eigentlich die Grundlage für einen Umsturz in Bayern. Wenn die Leute es alle begreifen würden, was da los ist, zum Beispiel, dass wir keine unabhängige Justiz haben, sondern eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft.
Das ist aber in ganz Deutschland, die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft.
Das ist in ganz Deutschland sogar. Also Deutschland, Österreich und Tschechien habe ich neulich.
Deutschland, Österreich und Tschechien sind die einzigen drei Länder in Europa, die noch eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft haben.
Also es ist als Missstand zu qualifizieren, keine Frage. Und das hat auch die beratende Versammlung des Europarats in einer Entschließung gerichtet an die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, mit der Aufforderung, diesen Zustand zu ändern. Nehmen wir als Beispiel Italien, die ständigen Anklagen der Staatsanwälte und Richter in Italien gegen Berlusconi wären nicht möglich gewesen, wenn die Justiz dort nicht unabhängig gewesen wäre. Dort sind eben auch die Staatsanwälte unabhängig, ebenso wie die Richter. Und darum hat ja Berlusconi immer wieder versucht, die Justizgesetze zu ändern. Das ist dann am Verfassungsgerichtshof gescheitert, am Staatspräsidenten gescheitert. Bei uns wäre es völlig unmöglich, eine Anklage gegen einen bayerischen Ministerpräsidenten anzubringen,
also oder auch wenn ich
mit einer Anzeige durchzudringen.
Auch wenn ich von einem Vergehen von Seehofer wüsste, ich käme mit keiner Anzeige durch.
Also der frühere Staatssekretär Dr. Erich Riedl hat eine Strafanzeige erstattet, nachdem ihm übel mitgespielt worden ist. Aber diese Strafanzeige hatte natürlich keinen Erfolg. Sie war gezielt, meines Erachtens, klar auf die Staatsspitze. Aber die Staatsanwaltschaft kann halt in ganz bestimmten Fällen keine Beweise finden.
Mhm. Und wenn sie nicht möchte, dann findet sie nicht.
Ja,
dann ist einfach nichts
für zu machen. Für jede abweisende oder einstellende Entscheidung lassen sich Begründungen finden.
Mhm.
Papier ist geduldig.
Ja. Nun gibt es aber aktuelle Bewegungen unter den Richtern.
Ich war neulich auf einer Veranstaltung von der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, vom Neuen Richterbund, Neue Richtervereinigung und dem Deutschen Richterbund, glaube ich.
Also zwei verschiedene Vereine.
Zwei verschiedene Vereine, und es ging darum, dass die Rechtsprechung und auch die Staatsanwaltschaften einfach also abhängig sind, dass zum Beispiel auch bei den Richtern die Rechtsprechung unter Umständen eine Frage der Beförderung sein kann. Das ist bei den Staatsanwälten, war es die Weisungsgebundenheit. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es eine Weisung gab, als die BAföG-Fälle bei den Staatsanwaltschaften behandelt worden sind. Man möge damit sanft umgehen, denn schließlich habe man es ja mit angehenden Akademikern zu tun. Und möge da etwas die sanft behandeln oder so ähnlich war die Formulierung. Es war auch interessant, weil der eine Verein hatte also seine Kritik an der Justiz wohl schon lange veröffentlicht und auf der Webseite stehen, wohingegen der Deutsche Richterbund, ich meine, es war der Deutsche Richterbund, ich glaube, es gibt noch eine Vereinigung mit einem ähnlichen Namen, gesagt hatte, sie hätten das bis jetzt eigentlich eher nur intern diskutiert und machen heute das erste Mal eine Presseveröffentlichung. Und es gibt aber auf den Webseiten von den Verbänden, also wenn man im Internet sucht mit Rechtsprechung, Abhängigkeit, oder bei der Neuen Richtervereinigung gibt es Veröffentlichungen zu den Themen, wo es sich lohnt, sowas auch mal durchzulesen. Oder bei der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen.
Mhm. Und wenn wir gerade beim Internet sind, es gibt auch eine Wikipedia-Seite zu Dr. Wilhelm Schlötterer mit einer schönen Chronologie der einzelnen Fälle, die Sie da auflisten, so in einer langen zeitlichen Übersicht, aber ganz spannend gemacht. Also schön zusammengestellt und übersichtlich, wo man auch dann wirklich den Eindruck kriegt, man muss dieses Buch lesen, um die Sachen genauer zu sehen. Ja, also die Frage der unabhängigen Justiz und Rechtsprechung jeweils führt uns eigentlich schon gleich, gehen wir doch gleich auch in den Fall Mollert, beziehungsweise in den Fall vorher, da gab es hessische Finanzbeamte, die für unzurechnungsfähig erklärt wurden.
Ich kenne den Fall sehr genau. Die hessische Steuerfahndung hat Anfang der, ja, also im Jahr 2000, glaube ich, oder war es noch in den Ende der 90er Jahre, Durchsuchungen durchgeführt bei den Großbanken, zunächst bei der Commerzbank, dann bei der Dresdner Bank, dann bei der Deutsche Bank und dann bei der DG Bank. Das hat natürlich die Bosse dort verstört, keine Frage. Die Steuerfahndung, insbesondere die Steuerfahndung in Frankfurt, die ein ganzes Team zusammengestellt hat von etwa 100 Beamten, war äußerst erfolgreich. Dieses Team holte bundesweit insgesamt 1 Milliarde Steuer herein. Das Team wurde daraufhin von der Oberfinanzdirektion Frankfurt schriftlich belobigt. Aber dann wendete sich das Blatt, als Roland Koch Ministerpräsident wurde. Jetzt wurde der Rückwärtsgang eingelegt. Jetzt ging plötzlich eine Weisung, dass Steuerfälle nur noch angeblich dann unter einem Steuerhinterziehungsverdacht stehen sollten, wenn der Transfer bei 500.000 Mark liegen sollte. Und das war natürlich vom Gesetz nicht gedeckt. Das Gesetz sieht keine solche Grenze vor. Außerdem ist sie sehr hoch. Und darüber hinaus war natürlich den Steuerfahndern bekannt, dass diejenigen, die große Beträge hinterziehen wollen, in die Schweiz transferieren wollen, diese Beträge stückeln, damit das nicht so auffällt. Also den Steuerfahndungsbeamten war ganz klar, dass hier im Grunde der Steuerhinterziehung bewusst Vorschub geleistet werden sollte. Die Steuerfahnder protestierten. Daraufhin wurde Druck auf sie ausgeübt. Viele wurden versetzt auf irgendwelche Positionen außerhalb der Steuerfahndung, zum Teil auf Positionen, die in keiner Weise angemessen waren. Es blieb dann ein harter Kern. Ich verkürze das Ganze jetzt etwas. Es blieb ein harter Kern von etwa 4-5 Leuten. Und die hat man dann eines Tages zu einem Nervenfacharzt geschickt. Nicht alle auf einmal, aber so innerhalb eines Jahres etwa. Und dieser Nervenfacharzt hat sie dann alle für paranoid erklärt, wegen mangelnder Anpassungsfähigkeit. Diese Steuerfahndungsbeamten, die hervorragend beurteilt worden waren vorher.
Aber sie waren nicht anpassungsfähig an ihren neuen Ministerpräsidenten.
Wurden, richtig, sie wurden im Alter von etwa 35 bis 45 Jahren zwangspensioniert. Als geisteskrank, als paranoid. Und das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Erstens hat man natürlich den beruflichen Lebensinhalt verloren. Man kann ja nicht einfach herumsitzen zu Hause und nichts tun. Darüber hinaus ist die Pension, die man kriegt, in diesem jungen Alter natürlich keineswegs die volle Pension. Und das ist, kommt dann alles, so mussten sich die Betroffenen sagen, weil wir nach Recht und Gesetz handeln wollten. Nun ist die Geschichte weitergegangen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Landesärztekammer Hessen hat diese Geschichte aufgegriffen. Die Landesärztekammer hat dann eine Untersuchung eingeleitet, die führte dazu, dass man feststellte, dass diese Gutachten alle vorsätzlich falsch erstellt worden sind. Und das hat das Verwaltungsgericht in Gießen nämlich, in einem Urteil niedergelegt. Dennoch, man kann es kaum glauben, müssen diese Beamten nach wie vor um ihre Rehabilitierung kämpfen. Sie wurden nicht wieder in den Staatsdienst eingestellt, obwohl jetzt mittlerweile schon 10 Jahre vergangen sind. Ein Kuriosum, das muss man also auch noch hinzufügen, damit man sich die ganze Ungeheuerlichkeit klar macht. Einer dieser Steuerfahndungsbeamten, ein Amtsrat, beantragte, nachdem er zwangspensioniert war, die Zulassung als Steuerberater. Nun konnte die Steuerberaterkammer in Hessen natürlich nicht einen Wahnsinnigen zulassen und forderte ihn dann halt auf, sich nochmal untersuchen zu lassen. Die Universität Frankfurt hat ihm dann bescheinigt, dass er vollkommen normal sei. Er erhielt Zulassung als Steuerberater. Die Steuerberaterkammer hat das auch dem Finanzministerium mitgeteilt. Nun wäre das Finanzministerium in Hessen auch gehalten gewesen, sofort eine Nachuntersuchung durchzuführen und den Mann wieder einzustellen. Das geschah nicht und dahinter sieht man die böse Absicht der Mächtigen. Man wollte diese Leute nicht mehr haben, weil sie halt nicht auf die Trense reagierten.
Paranoid. wenn man Paris, nicht ja. gehorsam
und,
ist.
Und da muss man sich auch als ja, Bevölkerung sozusagen klar machen, was das bedeutet. Diese Beamten, die arbeiten ja nicht für sich, sondern sie arbeiten im Auftrag des Volkes, für das Volk. Und wenn jetzt dann solche Leute massakriert werden, dann ist das im Grunde eine Missachtung des Volkes, eine Missachtung der Belange des Volkes. Denn wenn dann wie hier Steuerausfälle die Folge sind, weil diese Steuerfahndungsbeamten, die ja so im Durchschnitt pro Jahr jeder 1 Million Euro hereinbringen, wenn diese Steuerausfälle dann ausgeglichen werden müssen durch eine erhöhte Kreditaufnahme des Staates, dann ist doch der Missbrauch der Macht offensichtlich.
Ja. Und bevor wir zurückgehen nach Bayern und nach Bayreuth zuerst kommen, hätte ich gern noch mal einen Chorbeitrag